Meine Frau Ira und ich sind jetzt seit ungefähr 2,5 Monaten wieder in Deutschland. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Afrika war oder vielleicht dort sogar für längere Zeit gelebt hat. Aber jeder, der dort einmal war, wird bestätigen, dass das Leben dort so ziemlich anders ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das für uns eine recht große Umstellung ist, wieder hier zu leben, auch wenn es vielleicht nur 5 Jahre sind. Zwischendurch waren wir mal hier. Und trotzdem ist das Essen irgendwie anders. Wir wundern uns, dass im Umkreis von 10 Kilometer 5 Supermärkte da sind, die alle ähnliche Produkte haben. Der Straßenverkehr ist ganz anders und da könnte ich euch stundenlang irgendwelche Abenteuergeschichten erzählen. Es gibt Dinge, die mir in Afrika sogar besser gefallen haben als hier. Aber über eine Sache hier in Deutschland freue ich mich als Technikbegeisterter immer wieder ganz besonders. Ich freue mich jedes Mal über das schnelle Internet. Es gibt in jedem Haus und sogar in vielen öffentlichen Plätzen gutes WLAN. Allermeistens gibt es 3G, manchmal sogar LTE und es ist wirklich schnell. Und das kostet alles die Hälfte so viel, mindestens die Hälfte so viel wie in Malawi. Und fast überall habe ich eine gute Verbindung ins Internet. Ich werde nicht vergessen, wie ich in Malawi einmal mit meinen Eltern geskypt habe. Und in dem Haus, in dem ich gelebt habe, damals noch unverheiratet, musste ich mich an eine Stelle genau positionieren, weil ich wusste, dort hatte ich wenigstens eine 3G-Verbindung. Und während des Gesprächs von 30 Minuten brach die Verbindung dann schon mal 5 oder 6 Mal ab. Und das war auch ganz gut, weil die Verbindung eben so schlecht war. An einem Abend schien es besser zu funktionieren. Und ich saß in der Ecke mit der guten Verbindung, und war am Telefonieren. Plötzlich wurde es auf einmal wieder schlechter und schließlich brach es ganz ab. In dem Moment realisierte ich, dass der Hund da draußen auf einmal laut aufgebellt hatte. Und ich fragte mich, ob es da irgendeinen Zusammenhang geben könnte. Dann beobachtete ich das und musste irgendwann feststellen, Skype musste mit einem lauten Hund plötzlich so viele Signale als Daten übertragen, dass die Verbindung jedes Mal zusammenbrach, weil sie so schlecht war. Man kann sich das vorstellen wie ein Rohr, durch den auf einmal ganz viele Daten durchgeschoben werden müssen. Wenn das Rohr so dünn ist, dann passen nicht viele Daten durch. Wenn jemand am Haus vorbeiging, konnte die Leitung manchmal zusammenbrechen. Wenn der tropenartige Regen aufs Dach prasselte und es so laut war, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte, brach die Verbindung zusammen, weil zu viel Lärm übertragen werden musste. Worin Missionare aus entlegenen Gegenden auch immer Experten sein müssen oder sind. Ich glaube, Experten im Umgang mit schlechten und guten Verbindungen sind sie immer. Gerade dort habe ich gelernt, wie wichtig eine gute Verbindung ist, wenn man Skypen oder auch eine wichtige Datei herunterladen wollte. Filme über das Internet schauen, das ist nur ein weit entfernter Traum. Es braucht eine beständige, gute und ununterbrochene Verbindung, um zu schaffen, was man erreichen möchte. Man kann natürlich auch Daten konservieren. Man kann Filme auf der Festplatte speichern und DVDs im Koffer mitnehmen, wobei die Frage ist, was man alles reinpackt, wenn man sowieso nicht genug Platz hat. Man kann Fotos von der Familie schießen und sie dann am Laptop anschauen oder sie ausdrucken. Dann braucht man vielleicht sogar gar keine Verbindung ins Internet. Aber dann kann man nicht erwarten, an der Realität und mitten im Leben der Familie dabei zu sein. So richtig lebendig scheinen die Beziehungen zumindest ansatzweise erst mit einer guten Internetverbindung zu sein. Vielleicht klingt es ein wenig unglaublich, aber Jesus wusste schon vor Jahrtausenden etwas davon, wie wichtig eine gute Verbindung ist. Zugegeben, er gebraucht nicht das Bild von einer Internet- und Datenverbindung. Aber es gibt ein anderes, sehr eindrückliches Bild aus der Zeit Jesu, welches uns zeigt, wie wichtig die richtige und gute Verbindung ist. Wir möchten uns dieses Bild heute in Johannes 15, in den Versen 1 bis 8, genauer anschauen. Und gemeinsam versuchen zu verstehen, wofür eine gute Verbindung wichtig ist, wie wir eine gute Verbindung halten können und was am Ende dabei herauskommt, was am Ende bleibt. Letztlich kann man den Text aus Johannes mit dem Predigtthema überschreiben, verbunden oder nicht. Das ist hier die Frage. Ich möchte aus der Schlachter 2000 Johannes 15, 1 bis 8 lesen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Es geht Jesus in diesem Text also um eine gute Verbindung. Er gebraucht das Bild von einer Rebe an einem Weinstock. Er sagt, ich, Jesus, bin der Weinstock und Gott ist der Weingärtner, der also beurteilt, der letztlich erntet. Ihr, also die Zuhörer damals und auch wir Zuhörer heute, sind die Rebe, also die Ranke oder der Ast. In diesem Text geht es dann um die Verbindung zwischen der Rebe und dem Weinstock. Die Verbindung zwischen dem Ast und dem Stamm. Aber bevor Jesus auf die Verbindung näher eingeht, sagt er erstmal, wofür die Verbindung überhaupt gut sein soll. Wir schauen uns die Verse 1 bis 3 noch einmal genauer an. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Jesus beginnt das Bild des Weinstocks nicht mit der Erklärung, wie eine Verbindung zwischen ihm und den Menschen aussieht. Er beginnt mit einer kurzen Erklärung, warum überhaupt so eine Verbindung notwendig ist. Er sagt, die Verbindung muss einen Sinn haben. Sie soll Frucht bringen. Die Verbindung soll ein Ergebnis vorweisen. Und ich wünschte mir, ich könnte das gerade zu Beginn des Lutherjahres einfach aus dem Text streichen. In unserer evangelikalen Welt, geprägt von Luthers Reformation und der Betonung auf Gnade, es ist gefährlich, von Ergebnissen, von Frucht zu reden, von dem, was man tut. Gerade Luther hat nach Jahrhunderten von Ablassbriefen und Aufforderungen der katholischen Kirche immer wieder betont, es geht nicht um die Frage, was du tust, nicht das Sichtbare, das Werk rettet uns, nicht die Werksgerechtigkeit zählt, sondern unser Glaube zählt. Auf unsere Beziehung zu Jesus kommt es an. Unsere Rechtfertigung kommt aus Jesus allein. Und Luther hatte recht. Niemand und nichts kann uns heilen und retten als die Gnade Christi allein. Und nur unser Glaube bringt uns unsere Rettung. Wir können nichts dafür tun. Wir können uns unsere Errettung nicht verdienen. Weder vor unserer Wiedergeburt noch danach, indem wir zum Beispiel denken, wir müssten zur Kirche gehen und alle möglichst fromm leben. Und gleichzeitig hat uns diese Erkenntnis von der Gnade in eine Gefahr gebracht, wo die katholische Kirche jahrhundertelang gesagt hat, du musst dies tun und jenes lassen, du musst so viele Gebete sprechen und du musst Ablassbriefe kaufen, damit die Kirche dir vergeben kann, kam Luther und begann die Überbetonung der Werke entschieden entgegenzutreten. Er sagte, aus Glauben allein, nur die Gnade Gottes rettet uns. Und seit diesen beiden Extremen laufen wir Gefahr, entweder noch immer uns selbst durch unsere Werke erretten zu wollen oder die Werke zu verabscheuen, weil wir sagen, nur die Gnade rettet mich. Hier spricht Jesus in einem Text von der Frucht, also von dem Sichtbaren, dem Aktiven, dem Messbaren, letztlich ein Werk, und von der Beziehung, von der Betonung auf das Sein aus der Gnade heraus, von der Betonung auf Verbindung, auf dem Unsichtbaren, auf dem Glauben. Wie passt das zusammen, dass Römer und so viele andere Stellen so deutlich davon sprechen, dass wir aus Glaube gerettet werden, dass unsere Frucht und das, was wir an Ergebnissen liefern, vor Gott nicht zählt und gleichzeitig Jesus in einem Atemzug sagen kann, seht zu, dass ihr Frucht bringt und bleibt in mir. Achtet auf die Beziehung zu mir. Ich glaube, gerade das Bild vom Weinstock und der Rebe in diesem Text kann uns das sehr verständlich und anschaulich erklären. Wenn Jesus hier von Frucht spricht, dann spricht er nicht von Rechtfertigung. Die Frucht hat eine andere Funktion, als den Menschen zu rechtfertigen. Stellen wir uns einen Apfelbaum in unserem Garten vor. Wir sind gerade dabei, den Garten umzugestalten. Und dabei fällt uns der Apfelbaum mitten im Garten auf, der schon lange keine Äpfel mehr bringt. Seit Jahren ist er da und wir haben uns irgendwie an ihn gewöhnt, auch wenn wir nichts geerntet haben schon seit Jahren. Und irgendwie ist es ja auch ganz schön, in der Mitte des Gartens einen Baum zu haben. Im Sommer gibt es dann auch ein schönes Plätzchen, wo eine Bank drunter passt. Und gleichzeitig fragen wir uns, ob es für Schatten nicht auch andere, vielleicht sogar bessere Bäume gibt. Ein Apfelbaum soll schließlich Äpfel tragen. Entweder wir entscheiden uns also für einen Baum, der mehr Schatten bringt, wenn wir den Schatten haben möchten, oder aber für einen Apfelbaum, der auch wirklich Äpfel trägt. Weil wir Äpfel mögen, beschließen wir, diesen fruchtlosen Apfelbaum zu entfernen und einen anderen einzusetzen, der hoffentlich in Zukunft Äpfel bringen wird. Nur ein Apfel, der Äpfel bringt, erfüllt seinen Zweck. Welchen Sinn hat ein Fruchtbaum, wenn er keine Früchte bringt? Genau genommen zeichnet einen Baum doch das aus, was am Ende darauf zu sehen ist. Sogar wenn Pflanzen nur, in Anführungsstrichen, schöne Blüten bringen sollen, die jetzt auch nicht unbedingt essbar sind, diese Pflanze wird an ihrer Blüte erkannt, so wie jeder Baum an seiner Frucht erkannt wird. Und auch ein Baum, der nur Blätter bringt und keine Früchte bringen soll, wenn er diese Blätter nicht bringt, dann ist es doch nicht der Baum, der er eigentlich sein soll. Egal woran eine Pflanze erkannt wird, wenn die Pflanze nicht das eigentliche Erkennungsmerkmal trägt, dann erkennt es ja auch keiner. Das ist genau das, was Jesus hier mit der Frucht meint. Die Frucht soll uns nicht rechtfertigen. Die Frucht soll zeigen, warum der Weinstock eigentlich überhaupt da ist. Letztlich ist die Frucht nur das sichtbare Teil des Ganzen. Die Frucht lässt sichtbar werden, was im Unsichtbaren vorhanden ist. Die Frucht zeigt, dass die Verbindung da ist. Aber es geht nicht um die Frucht. Die Frucht ist wichtig, aber es geht nicht um sie. Und das ist das Geheimnis bei der Frage, wie Jesus Frucht und Werke und Glaube zusammenbringen kann. Wenn wir glauben, die Frucht, also das, was wir tun, würde uns besser machen vor Jesus, dann könnten wir genauso an dieser Stelle aufhören zu tun. Das ist noch nicht einmal echte Frucht. Echte Frucht ist immer nur das Ergebnis. Echte Frucht steht immer hinter dem Gleichheitszeichen der göttlichen Mathematik. Sie steht nie am Anfang. Echte Frucht ist wichtig, aber es geht nicht um die Frucht. Für die hebräisch denkenden Menschen der damaligen Zeit war es nie ein Problem, so zu denken. Deshalb kann Jakobus in Jakobus 2,26 schreiben, der Glaube ohne Werke ist tot. Und in der gleichen Bibel können wir in Römer lesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Frage ist nicht, rechtfertigt uns Glaube oder rechtfertigen uns Werke? Die Frage ist, wo gehören genau unsere Werke hin? Am Anfang als Grund unserer Errettung oder an das Ende als sichtbares Ergebnis von dem, was in uns passiert ist. Also als sichtbarer Teil unserer funktionierenden Verbindung zum Weinstock, zu Jesus Christus. Wenn Jesus uns also sagt, dass die Rebe, und wir sind die Rebe, die keine Frucht bringt, weggenommen wird, dann sagt er nicht, na los, tu mal was. Ich habe dich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen und überhaupt, wann hast du das letzte Mal eigentlich die Bibel gelesen? Und beten tust du auch kaum noch. Ach ja, und wenn wir dabei sind, du warst letztens schon wieder ziemlich unfreundlich zu deiner Schwester. Weißt du eigentlich, dass du ganz knapp davor bist, von mir als Weinstock abgehauen zu werden und weggeworfen zu werden? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Frucht bringen? Das wäre werksgerecht. Wenn Jesus das gemeint hätte, dann ginge es um die Frucht. Stattdessen möchte er sagen, wenn ich mir anschaue, was in deinem Leben so sichtbar ist und was andere Menschen an deinem Leben sehen, dann frage ich mich, wie die Verbindung zwischen uns beiden eigentlich ist. Mir geht es nicht darum, wie viel du betest oder wie viel Bibel du liest. Vormachen kannst du mir sowieso nichts. Aber dein Leben spiegelt wider, was in deinem Herzen vorgeht. Und ich schließe daraus, dass wir uns dringend fragen müssen, wie es eigentlich mit unserer Beziehung steht. Vielleicht lassen sich unsere Früchte am besten mit einer Standby-Anzeige von einem elektronischen Gerät vergleichen. Ihr merkt schon, ich bin technikbegeistert. Um sicherzugehen, dass dein Bildschirm Strom bekommt, schaust du auf ein kleines Anzeigelämpchen meistens. Wenn das Anzeigelämpchen mal nicht an ist und der Bildschirm nicht funktioniert, würdest du als letztes darauf kommen, zu schauen, ob das Lämpchen kaputt ist. Zumindest ist es bei mir so. Als erstes würde ich schauen, ob das Kabel in der Steckdose ist, ob die Verbindung stimmt. Wenn das richtig ist, wenn das Kabel angeschlossen ist, dann schaue ich, ob die Sicherung vielleicht rausgefallen ist. Und wenn das dann nicht geht, dann schaue ich vielleicht, ob andere Geräte auch funktionieren oder nicht, weil vielleicht der Strom ausgefallen ist. Das ist jetzt für mich etwas logischer, weil das in Afrika ziemlich oft ist, aber selbst in Europa kann das mal passieren. Und wenn das alles nicht funktioniert oder vielmehr funktioniert und der Bildschirm trotzdem nicht geht, dann können wir davon ausgehen, dass der Bildschirm irgendwie defekt ist. Wahrscheinlich gibt es irgendetwas im Bildschirm selbst. Denn selbst wenn das Standby-Lämpchen mal nicht funktionieren würde, aber der Bildschirm schon, dann wüsstest du, dass das Lämpchen kaputt ist. Wir verlassen uns auf dieses kleine Lämpchen am Bildschirm bei Druckern, bei Autos, bei HiFi-Anlagen, bei Routern und allem Möglichen. Sie zeigen uns den Status eines Gerätes an. Aber wir kämen nie darauf, uns über das Lämpchen zu ärgern, wenn das Gerät nicht funktioniert. Wir würden auch nicht versuchen, das Lämpchen alleine zum Laufen zu bekommen. Sonst könnten wir genauso das Lämpchen ausbauen und versuchen, direkt an die Stromquelle anzuschließen. Das tun wir nicht, denn es geht nicht um das Standby-Lämpchen. Das leuchtet uns alle ein, nicht wahr? Bei der Frucht ist es genauso. Wir können natürlich Frucht bringen. Wir können all unsere christlichen Pflichten, die von uns erwartet werden, erfüllen. Wir können alle tun und dabei meinen, wir würden ja Frucht bringen und alles wäre in Ordnung. Das Fruchtlämpchen leuchtet, weil wir versuchen, das Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Aber eigentlich zeigt die Frucht doch nur, ob dahinter alles in Ordnung ist, ob die Verbindung stimmt. Es geht eben nicht um die Frucht selbst. Die Frucht ist nur das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Verbindung. Sie zeigt, ob die Verbindung vorhanden ist oder nicht. Es geht nicht um die Frucht. Und deshalb ist es so wichtig, es ist Jesus so wichtig, nicht nur von der Verbindung zwischen Weinstock und Rebe zu sprechen, sondern auch zu sagen, dass die Frucht das Erkennungsmerkmal ist, an dem deutlich wird, wie die Verbindung denn aussieht. Nur ganz nebenbei, wenn wir hier von Frucht sprechen, geht es nicht um unsere Vorstellungen davon, was ein Christ alles leisten und tun muss. Hier geht es um die Frucht des Geistes. Unter anderem lesen wir in Galater 5,22, wie das näher beschrieben wird. Da ist die Rede von Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Diese Frucht sagt uns etwas über die Verbindung zwischen dem Weinstock Jesus und der Rebe, also uns selbst. Diese Frucht ist wichtig, aber verbunden oder nicht, das ist hier die Frage. Und die Verbindung, die Beziehung zeigt uns, wie echte Frucht entstehen kann. Jesus sagt in Vers 4 und 5, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Echte Frucht entsteht nur auf eine Art und Weise. Jesus sagt, die Rebe muss am Weinstock bleiben. Eigentlich ist das ganz einfach. Es geht nur darum, dass wir die Verbindung halten. Dass wir angeschlossen bleiben an der Kraftquelle. An der Quelle, die uns versorgt. Mit allem, was wir zum Wachsen und zum Fruchtbringen brauchen. Aber was eigentlich so einfach zu sein scheint, fällt uns Menschen doch nicht so leicht. Denn in Jesus bleiben lässt sich nicht auf eine To-Do-Liste reduzieren. Es gibt sie nicht, die 10 Punkte zu einer guten Beziehung zu Jesus. Es gibt keine 5 Schritte für eine enge, ununterbrochene Verbindung zu Jesus. Ja, es gibt vielleicht Empfehlungen. Vielleicht gibt es Erfahrungswerte anderer Menschen, die mir helfen können. Aber das Komplizierte an in Jesus bleiben ist, dass es hier um eine Beziehung geht. Und eine Beziehung ist nichts Statisches. Es ist nichts, was man einfach nur so abarbeiten kann. Ich als Mann kenne das nur zu gut. Es würde mir so viel leichter fallen zu wissen, welche 15 Dinge ich in der Woche tun muss, damit meine Frau genau weiß, dass ich sie liebe. Und dass unsere Beziehung in Ordnung ist. Ich denke, wenn ich den Müll rausbringe, wenn ich manchmal das Geschirr spüle oder mich um Dinge kümmere, die meiner Frau schwerfallen, wenn ich vielleicht diese oder jene Aktion jede Woche oder jeden Tag wiederhole, dann funktioniert unsere Beziehung. Und trotzdem merke ich, meine Frau ist keine Maschine. Natürlich verstehe ich immer mehr, wie ich ihr meine Liebe zeigen kann. Aber manchmal mache ich alles richtig und es kommt trotzdem nicht ganz durch. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe doch nichts Besonderes getan. Und sie sagt, danke, dass du mich so sehr liebst. Vielleicht hast du Kinder und du denkst dir, ich habe zwar sehr wenig Zeit für meine Kinder, aber wenn ich ihnen Geschenke kaufe, dann werden sie schon verstehen, dass ich sie liebe. Und sie freuen sich manchmal über die Geschenke. Und manchmal denken sie, ich hätte vielleicht viel lieber 15 Minuten Zeit mit meinem Papa. Und dann hast du das Gefühl, du kannst deinem Kind irgendwie gar nichts bieten, weil das Geld oder die Möglichkeiten fehlen. Aber als du es geschafft hast, eine Stunde in der Kälte neben dem Fußballplatz zu stehen, weil dein Sohn ein Fußballspiel hatte, war das Kind wie ausgewechselt. Und du denkst, was habe ich groß Besonderes gemacht? Ich habe ihm kein Geschenk gemacht. Ich habe keine großen, klugen Worte verloren. Aber das Kind ist irgendwie wie ausgewechselt. Beziehung ist so schwer in Worte zu fassen. Es ist so schwer in Taten zu fassen. Eine Beziehung ohne Taten funktioniert nicht. Aber eine Beziehung ist mehr als eine To-Do-Liste, die abgehakt werden will. Denn es geht bei Beziehung nicht um die Verbindung zu einer anderen Person. Es geht um die andere Person selbst. Es geht weniger darum, was ich tue, und geht vielmehr darum, warum ich es tue. Und das ist der Schlüssel zu Beziehungen. Eine Beziehung funktioniert, wenn sich zwei Menschen, zwei Personen füreinander interessieren. Beziehung entsteht, wo ich den anderen verstehen möchte. Ich will verstehen, was der andere sagt. Ich will verstehen, wie genau er das meint. Ich will sehen und verstehen, wann er beginnt zu lächeln und wann er beginnt zu weinen. Ich will verstehen, wie er sich fühlt und warum. Ich will zum Herzen des anderen durchdringen. Alles, was ich tue oder sage, soll mir helfen zu erkennen, wie der andere ist. Eine Beziehung wird erst dann wirklich Beziehung, wenn ich beginne, den anderen von innen heraus zu verstehen. Wenn ich beginne, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. wenn ich weiß, was die Person vielleicht jetzt sagen würde und wie er sich jetzt wahrscheinlich fühlen würde. Wenn ich beginne zu empfinden, wie der andere empfindet, wenn er etwas Bestimmtes sagt. Das ist so viel mehr als nur zu wissen, was der andere mag und was er kann. Und es ist so viel mehr als nur zu wissen, was der andere von mir erwartet und was er von mir möchte. Wenn ich wirklich in eine enge und intime Beziehung mit einer Person treten möchte, entwickle ich plötzlich die Bereitschaft, mich ständig mit meinem Gegenüber zu befassen. Plötzlich ist mir das Verbundensein wichtiger, als einfach nur das Richtige zu tun. Und das bedeutet, in Jesus zu bleiben. So sehr in ihm zu bleiben, dass seine Gedanken immer mehr zu meinen Gedanken werden. So sehr in ihm zu sein, dass seine Anliegen immer mehr zu meinen Anliegen werden. Und plötzlich merken wir, dass die Frage nach der Frucht in unserem Leben nicht mehr so wichtig ist. Denn was werden Menschen tun, die denken wie Jesus? Was werden Menschen sagen, die denken wie Jesus? Welche Entscheidungen werden Menschen treffen, die durchsetzt sind von seinem Anliegen für diese Welt? Sie werden die Frucht bringen, die der Weinstock gibt. Und das ist keine Sache, die man nur einmal macht. Beziehung ist immer auf Zeit angelegt. Denn Beziehung braucht Zeit. Aber echte Frucht können wir nur bringen, wenn wir nicht auf die Frucht schauen, sondern auf Jesus. Corrie ten Boom war eine holländische Christin während des Nationalsozialismus. Vielleicht kennen einige sie. Als sie und ihre Familie dabei erwischt wurden, wie sie Juden vor den Nazis versteckten, wurden sie alle verhaftet und mussten zuerst eine Nacht in der Zelle verbringen, bevor sie in unterschiedliche Konzentrationslager gebracht wurden. Aus der Familie überlebte das KZ nur Corrie ten Boom. Jahre nach dem Nationalsozialismus war Corrie ten Boom in Holland, in ihrer Vaterstadt, unterwegs und wurde von einem holländischen Polizisten wiedererkannt, der damals für die Nazis arbeiten musste. Als der nach ihrem Ausweis fragte, erkannte er ihren Namen und fragte: Sind Sie die Corrie ten Boom, die die Juden versteckte? Sie sagte: Ja, die bin ich. Da begann der Polizist eine Geschichte zu erzählen. Der sagte: In der Nacht, als Sie und Ihre Familie verhaftet wurden und die Nacht in der Zelle verbrachten, musste ich Wache halten. Mich verwunderte, dass in der Zelle eine Stimmung war, als würde ein Fest gefeiert werden, statt einer Stimmung der Trauer darüber, dass sie in den nächsten Tagen wohl alle getötet werden würden. Ihr Vater, auf dem Boden sitzend, sagte in aller Ruhe: Kinder, lasst uns, bevor wir probieren zu schlafen, noch zusammen beten. Und dann begann er Psalm 91 zu lesen: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Als Corrie ten Boom diese Geschichte erzählte, fügte sie zu: Wenn ich einmal im Himmel sein werde, werde ich meinen Vater fragen, ob er sich noch an diese eine Nacht erinnern kann. Und dann werde ich ihn fragen, ob er sich noch an diesen Polizisten erinnern kann. Und sie sagte dann in dieser Erzählung, ich denke, mein Vater wird sich nicht erinnern können. Denn er hat sich nicht hingesetzt und sich gedacht, ich werde jetzt beten und einen Psalm lesen, um diesem Polizisten einen Segen zu sein. Nein, sein Blick war einfach auf Jesus gerichtet. Corrie ten Boom hat von ihrem Vater gelernt, dass er nicht darauf schaute, welche Frucht er gerade bringt. Sein Blick war auf Jesus gerichtet. Er hat sich darauf konzentriert, in Jesus zu bleiben. Und Jahre später konnte sich ein Polizist an diese eine Nacht erinnern. Meine Frucht sagt etwas über meine Verbindung zu Jesus aus. Aber wir brauchen nicht auf die Frucht zu schauen, denn es geht nicht um die Frucht. Verbunden oder nicht, das ist die Frage. Jesus sagt, wer Frucht bringt, der soll noch mehr Frucht bringen. Aber dann sagt er nicht: Also, los, bringt Frucht. Nein, er sagt: Bleibt in mir. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Der Fokus liegt nicht auf unserer Frucht, die wir bringen. Wir schauen nicht, was wir tun, sondern wir wollen nur Jesus kennenlernen. Wir wollen Jesus verstehen. Wir wollen, dass Jesus unsere Gedanken einnimmt. Wir wollen, dass sein Denken, sein Charakter immer mehr zu unserem wird. Wir möchten ihn erkennen. Wir möchten in ihm bleiben. Und die Frucht wird von ganz alleine kommen. Die Frucht aus der ununterbrochenen Verbindung zu Jesus hat noch ein anderes Ziel. Es geht bei unserer Frucht um viel mehr, als nur auf unsere Verbindung zu Jesus hinzuweisen. Es geht bei der Frucht noch um mehr als eine Standby-Anzeige für unsere Beziehung zu Christus. In den Versen 6 bis 8 erklärt Jesus, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Oder andere Übersetzungen sagen, euch als meine Jünger erweist. Der Vers 6 erklärt noch deutlicher, was mit den fruchtlosen Reben passiert. In Vers 7 und 8 wird aber noch viel deutlicher, was letztlich das Ziel unserer Frucht ist. Was Jesus hier sagt, vernichtet auch das letzte Quäntchen Egoismus an der Frucht und lenkt den Blick vollständig auf den Weingärtner, auf Gott, den Vater. Zunächst wiederholt Jesus noch einmal, wie wir in ihm bleiben können. Er sagt, seine Worte werden in uns bleiben und dann bleibt er präsent in uns durch seine Worte. Und wenn er in uns allgegenwärtig ist, beginnen unsere Gedanken und alles in sich immer mehr in sein Ebenbild zu formen. Und jetzt geschieht etwas Besonderes. Wenn wir jetzt beginnen zu beten, beginnen wir immer mehr im Interesse Gottes zu beten. Diese Gebete werden erhört, weil sie im Interesse Gottes sind. Wir schauen nicht mehr auf uns und nur auf unsere egoistischen Wünsche. Wir sehen immer mehr, was Gott will und beten für die Dinge, die Gottes Anliegen sind. Deshalb kann Jesus sagen, wir können bitten, was wir wollen und es wird erhört werden. Diese erhörten Gebete sind sichtbare Früchte, die dann von Menschen gesehen werden. Das heißt, Menschen beginnen auf einmal, diese Früchte von Gott her anzuerkennen. Und wenn das geschieht, schauen die Menschen von uns weg und auf Jesus als die Wurzel dieser Früchte. Letztlich erkennen sie selbst, wie groß und wie allmächtig Gott ist. Menschen um uns herum erkennen uns als die Jünger Jesu und am Ende Gott als den Herrn, den lebendigen Schöpfer des Universums an. Den Herrn, der es wert ist, Herr auch über das Leben jedes einzelnen Lebens zu sein. Unsere Frucht ist nicht nur ein sichtbares Hinweisschild für unsere Beziehung zu Jesus. Letztlich ist sie Hinweisschild für die ganze Welt, dass Gott der Herr ist. Wenn Jesus sagt, dass Gott durch unsere Frucht verherrlicht wird, dann meint er das, was in dem Wort, zumindest im Deutschen, verherrlichen drinsteckt. Das Herrsein eines Herrschers anerkennen. Das bedeutet letztlich verherrlichen. Wenn wir Gott verherrlichen, dann zeigen wir der ganzen Welt, dass Gott der Herr dieser Erde ist. Und am Ende geht es nicht um uns. Es geht am Ende um die Herrlichkeit, das Herrsein Gottes. Unsere Frucht, das was in unserem Leben sichtbar wird, durch unser Verbundensein, zeigt auf Gott hin. Aber wir müssen vorsichtig sein. Faule Frucht zeigt nicht auf Gott. Faule Frucht zeigt auf uns. Faule Frucht will zeigen, was wir tun und wie toll wir sind. Denn faule Frucht kommt nicht aus unserer Kraft, kommt aus unserer Kraft und nicht aus der Verbindung zu Jesus. Echte Frucht, die Frucht des Geistes, entsteht nur, wenn wir wegschauen von unserem Erfolg. Echte Frucht entsteht nur, wenn wir wegschauen von unseren Ergebnissen. Echte Frucht entsteht dann, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir es lernen, mehr Jesus selbst zu sehen, als das, was daraus entsteht. Wenn wir es lernen, mehr Jesus zu lieben, als die Frucht, die daraus entsteht. Verbunden oder nicht? Das ist hier die Frage. Frucht ist wichtig, aber es geht nicht um die Frucht. Frucht zeigt uns, ob wir mit dem Weinstock, mit Jesus selbst verbunden sind. Aber letztlich geht es um die Verbindung mit Jesus selbst. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Es geht darum, ihn kennenzulernen, ihn immer besser zu verstehen, ihn zu erkennen. Es geht darum, dass sein Wesen uns immer mehr verwandelt, damit wir immer mehr so werden wie er. Das ist letztlich Frucht, die auf Gott zeigt. Das ist die Frucht, bei der Gott verherrlicht wird. Das ist eben die Frucht, die Gottes Herrschersein im ganzen Universum offenbart. In Jesus zu bleiben, ist nicht einfach nur eine nette Religion mit bisschen Liebe und Harmonie. Die Beziehung zu Jesus ist der Weg, wie Gott in dieser Welt immer mehr an Macht und an Herrlichkeit gewinnt. Was heißt das denn jetzt so ganz praktisch für uns? Ich persönlich mag es, wenn Predigten praktisch enden. Ich möchte wissen, was kann ich jetzt tun in der nächsten Woche? Das macht es dann etwas realitätsnäher. Wenn ich jetzt aber eine To-Do-Liste geben würde, würde ich genau das durchstreichen, was Jesus hier sagt. Denn es geht eben nicht um die Frage, was soll ich tun? Ich möchte uns deswegen viel mehr herausfordern, sich auf den Weg zu machen und Jesus kennenzulernen. Entweder zum ersten Mal oder immer mehr und immer besser. Ich möchte uns herausfordern, das Gespräch mit ihm zu suchen, immer wieder und wieder. Uns herausfordern, seine Worte in der Bibel zu verinnerlichen. Immer mehr zu verstehen, wie er denkt und was er möchte. Immer mehr sein Denken in uns prägen zu lassen. Ich weiß, das ist keine Einmalsache. Hier geht es aber um Beziehung. Hier geht es um eine Einstellung, hier geht es um eine Haltung. Und das ist auf Zeit angelegt. Das ist von grundsätzlicher Art. Aber nur die Verbindung mit Jesus wird echte Früchte bringen. Frucht, die wir nicht auf unsere Fahne schreiben können, aber Frucht, die letztlich zeigt, wie groß und wie herrlich Gott ist. Gottes Herrlichkeit in unserem Leben durch eine enge Verbindung und intime Beziehung zu ihm. Deshalb ist die Frage aller Fragen: verbunden oder nicht? Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du uns dieses Bild gibst, dass du uns dieses Beispiel gibst. Danke, dass wir lernen können an dir, Jesus, wie wir verbunden sein sollen. Du warst mit deinem Vater verbunden und nichts konnte euch trennen. Und wir möchten lernen, immer mehr und immer enger und intimer in der Beziehung zu dir zu werden, von unserer Frucht und von unseren Ergebnissen wegzuschauen und darauf hinzuschauen, wer du bist. Wir möchten uns von dir verändern lassen, immer mehr und immer mehr umgestaltet werden in dein Ebenbild. Danke, Vater, dass du geduldig bist mit uns, dass wir das lernen können und dass du uns Menschen als Menschen siehst, dass du uns gnädig bist und dass nicht unsere Früchte uns retten und unsere Werke, sondern dass du uns rettest und wir wollen uns an dir festhalten. Amen.